Sie hören den Kurier.
Wenn das Beten schon ein Problem ist oder das ein Problem ist, dann haben wir wirklich keine Probleme.
Das hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka im Interview gesagt, das meine Kollegin Ida Metzger heute mit ihm geführt hat und ihr auch gleich hören werdet. Er versteht also die Aufregung, die es in den letzten Tagen um die Gebetsfeier, die am Dienstagabend im Parlament stattgefunden hat, nicht. Verfassungsjurist Heinz Mayer ist da anderer Meinung. Warum er diese Gebetsstunde als absolutes No-Go bezeichnet, hört ihr gleich. Außerdem hört ihr auch noch, wie es mit dem Ibiza-Video weitergeht. Denn das soll laut einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs letzten Freitag dem Ibiza-U-Ausschuss nun vollständig vorgelegt werden. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Diesen Dienstag, also zu Maria Empfängnis, haben Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsidentin Andrea Eder-Gitschthaler, beide von der ÖVP, und das Komitee des Nationalen Parlamentarischen Gebetsfrühstücks zu einer Gebetsstunde im Parlament eingeladen. Die Feier wurde dieses Jahr Corona-bedingt im kleinen Rahmen abgehalten und online übertragen. Der Titel der Online-Gebetsfeier lautete »Hoffnung in der Krise«. Die Stimmen, die sich gegen diese Gebetsstunde aussprechen, sind in den letzten Tagen immer lauter geworden. Die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures von der SPÖ bezeichnete die Feier etwa als Vereinnahmung des Parlaments. Laut dem Standard hat der stellvertretende Clubobmann der NEOS, Nikolaus Scherak, nur noch eine parlamentarische Anfrage an Sobotka verschickt. Er will wissen, ob Mitarbeiter der Parlamentsdirektion ihre Arbeitskraft für die Gebetsfeier aufgewendet haben und ob es zu Mehrkosten aufgrund der Abhaltung der Veranstaltung an einem Feiertag gekommen sei. Also geht es sich in einem säkularen Staat wie Österreich aus, eine derartige Feier im Parlament abzuhalten? Dazu habe ich jetzt den Verfassungsjuristen und emeritierten Universitätsprofessor Heinz Mayer am Telefon. Herr Professor Mayer, die Gebetsfeier, die am Dienstagabend im Parlament stattgefunden hat, ist viel diskutiert. Was ist Ihre Einschätzung als Verfassungsjurist? War die Abhaltung der Gebetsfeier in Ordnung oder war das ein absolutes No-Go?
Meiner Meinung nach war das ein No-Go, weil beten heißt Gott anrufen. Und das hat in der Kirche zu geschehen, aber nicht in einer staatlichen Organisation wie dem Parlament. Wir haben eine Trennung von Staat und Kirche und Gebetsfeierlichkeiten haben im Parlament nichts verloren.
Mhm. Und was ist Ihrer Meinung nach das größte Problem an der Gebetsfeier? Ist es der Fakt, dass der Nationalratspräsident und die Bundesratspräsidentin eingeladen haben? Oder ist es eher der Ort, also in dem Fall das Parlament, an dem die Gebetsfeier stattgefunden hat?
Es ist die Verknüpfung von einer Religion mit dem Parlament, mit einer staatlichen Organisation, die der Trennung von Kirche und Staat widerspricht.
Mhm. Das heißt, wäre Ihrer Meinung nach die Lage anders zu beurteilen, wenn die Feier nicht im Parlament stattgefunden hätte, sondern außerhalb, etwa in einer Kirche?
Ja, außerhalb des Parlaments kann man machen, was man will. Da kann jeder seine Religion ausüben. Das ist ja nicht das Thema. Das Problem ist ja, dass das in einem Spitzenorgan der Republik, in einem staatlichen Organ, nämlich dem Organ der Gesetzgebung und der Kontrolle, dass dieses Organ benutzt wird, um Gott anzurufen. Und das ist nicht der Sinn und Zweck eines Parlaments in einem säkularen Staat.
Also ist ja davon auszugehen, dass es doch alles ganz bewusst so gewählt worden ist. Was ist Ihrer Meinung nach das Signal, das mit dieser Gebetsfeier vermittelt werden wollte?
Naja, die ÖVP hat, soweit ich mich erinnern kann, immer ein gewisses Problem mit der Trennung von Staat und Kirche. Das war beim Verfassungskonvent schon so, da wollten maßgebliche Vertreter der ÖVP, unter anderem Andreas Kohl, unbedingt eine Präambel mit Gottesbezug in die Verfassung schreiben. Und das ist jetzt wieder so ein Signal, dass diese Trennung von Staat und Kirche in der Regierungspartei der ÖVP nicht wirklich verstanden und eingehalten wird.
Mhm. Steuern wir Ihrer Meinung nach da auf einen politischen Katholizismus hin?
Also da, glaube ich, sind die Institutionen stark genug, das zu verhindern. Das Problem ist, dass jede Kirche, wenn sie eine gewisse Größe hat, ja natürlich versucht, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Das ist auch ihr gutes Recht. Die Kirche kann sich Gehör verschaffen und soll auch gehört werden. Was aber nicht erfolgen darf, ist, dass kirchliche Würdenträger staatliche Funktionen ausüben oder sich staatliche Funktionen zunutze machen, um ihre Botschaften zu verkünden.
Für Meyer war die Gebetsstunde im Parlament also ein absolutes No-Go. Wir wollten natürlich wissen, wie Wolfgang Sobotka selbst zu den ganzen Vorwürfen steht und haben ihn daher in unser Kurier-Stadtstudio Pots & Bowls eingeladen. Im Interview, das meine Kollegin Ida Metzger mit ihm geführt hat, hört ihr seine Sicht der Dinge zu der umstrittenen Gebetsstunde, ob er denkt, dass wir Religionen unterschiedlich bewerten, und ihr hört auch, was es Neues aus dem Ibizer U-Ausschuss gibt.
Grüß Gott, Herr Sobotka.
Grüß Gott.
Herr Sobotka, Sie haben am 8. Dezember, gab es ein gemeinsames Beten im Parlament, das sehr diskutiert und kritisiert wurde. Ihre zweite Nationalratspräsidentin Doris Burres hat gesagt, das ist eine Vereinnahmung des Parlaments, sollte Politik und Religion nicht strenger getrennt sein?
Muss man ein bisschen in die Geschichte schauen. Diese sogenannten Gebetsfrühstücke gibt es seit den 80er Jahren in Österreich. Seit 4 Jahren wird das immer von den Abgeordneten in großem Stil gemacht. Ich habe das unterstützt und werde es auch weiterhin unterstützen. Und nur weil halt Corona ist, geht es nicht mit 200 Leuten, sie einzuladen. Jetzt hat man es im Mai abgesagt, jetzt musste man es jetzt wieder absagen. Jetzt hat man den Livestream genommen und das ist offenbar der Grund der Aufregung. Wenn's Beten schon ein Problem ist oder das ein Problem ist, dann haben wir wirklich keine Probleme.
Jetzt war bei diesem gemeinsamen Gebet die sogenannte Loreto-Gemeinschaft eingeladen. Die wirkt, wenn man sich das durchliest, sehr missionarisch. Also der Leiter der Gemeinschaft hat zum Beispiel gesagt, Frauen, die sich in die Männerwelt hineintrauen, müssen aufpassen, dass sie sich nicht prostituieren. Und für die Männer gilt es quasi, wenn sie die Frauen anschauen, dass sie kein Kopfkino dabei haben. Ist das nicht sehr fast, ja, mittelalterlich will ich jetzt nicht sagen, aber doch sehr, sehr rückständig, diese Ansicht?
Die Abgeordneten stellen das Programm zusammen und sie laden Leute dementsprechend ein. Das, was ich dort von den Keynote-Speakern, wie das so schön heißt, gehört habe, hat weder eine Rückständigkeit gegeben, sondern hat eine klare Perspektive gegeben, in dieser ganz besonderen Zeit den Menschen Hoffnung zu geben. Wir haben derzeit eine Situation, wo die katholische Kirche oder die christlichen Kirchen den Advent feiern, die jüdische Kirche mit der Chanukka-Feier in diesen finsteren Tagen Licht bringt. Und ich glaube, das ist dem geschuldet gewesen, den Menschen eine Perspektive, eine Hoffnung zu geben. Und es ist jeder eingeladen, das anzunehmen, und das nicht annimmt, der braucht es nicht annehmen. Die Toleranz sollte für beide gelten.
Aber Sie nehmen da keinen Einfluss darauf, dass Sie sagen, naja, sollte man doch nicht vielleicht lieber die Jugendschar einladen, statt so einer konservativen Gemeinschaft?
Ich glaube, es ist jedes Mal wie anders eingeladen. Es waren, wenn Sie so wollen, die unterschiedlichsten Aspekte der christlichen Kirchen, der orthodoxen Kirchen, der muslimischen Kirchen, der jüdischen Kirchen schon eingeladen. Ich bewerte das nicht nach diesen Kriterien, sondern ganz einfach, was Sie für eine Aussage tätigen. Und die waren, das müssen Sie, können Sie ja nachlesen oder nachhören, eine, die man in allen Richtungen vertreten kann.
Jetzt wird ja sehr viel auch aufgrund des Attentats, das vor einem Monat in Wien passiert ist, über den Islam diskutiert. Aber ich glaube, aber Beten sozusagen im Parlament ist erlaubt. Tun wir Religionen unterschiedlich bewerten?
Nein, wir tun das schon seit den 80er Jahren. Das ist im Deutschen Bundestag, das ist im amerikanischen Kongress. Ich weiß nicht, hat man kein Thema, dass man das jetzt zu einem Thema macht, was seit Jahren eigentlich geübte Praxis ist, eine Initiative der Abgeordneten. Das hat ja nichts mit jemanden zu vereinnahmen zu tun. Also ich glaube, man muss ein bisschen mehr Toleranz und ein bisschen mehr sich mit diesen Dingen beschäftigen, wird das eigentlich zeigen, was es ist, und auf das auch zurückführen. Es ist eine Initiative von Abgeordneten, die anderen gerne eine Perspektive geben müssen. Und das habe ich unterstützt. Das tue ich auch in anderen Fragen.
Mhm. Aber ganz generell, weil Sie beschäftigen sich ja auch sehr stark mit dem Judentum, und wir sind ja jetzt quasi gerade in der Adventszeit, und weil das halt jetzt gerade für ziemliche Aufregung gesorgt hat, dieses gemeinsame Gebet, Unterscheiden wir zwischen den Religionen? Also ist für uns die katholische Kirche und der jüdische Glauben sympathischer als der Islam?
Na, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der Islam ist ein Teil Österreichs seit 1912, seit es anerkannte Religionsgemeinschaft ist. Es sind 16 anerkannte Religionsgemeinschaften. Es ist ja nicht eine katholische Kirche gewesen, da waren viele Kirchen vertreten. Also ich denke, dass ganz normal zu nehmen, dass wir 16 anerkannte Religionsgemeinschaften haben, da ist noch nicht einmal die anglikanische Kirche dabei. Ich denke, wir sollten hier einen ganz unvoreingenommenen Zugang dazu haben. Wir sind sehr klar, was die Einflussnahme der Kirche auf den Staat und umgekehrt betrifft, geregelt. Die persönliche Initiative von Abgeordneten auch in anderen Bereichen unterstütze ich genauso und auch diese und werde es auch weiterhin tun.
Aber wenn das alles so normal und war, warum sagt dann die Doris Buris, das ist eine Vereinnahmung des Parlaments?
Das müssen Sie sich fragen.
Also mit ihr haben Sie es nicht sozusagen diskutiert, warum sie so eine Aussendung oder eine Reaktion macht?
Ich bin nicht der Vormund der zweiten Präsidentin.
Okay. Gehen wir noch kurz zum Ibiza-Video. Das ist ja jetzt vom VfGH, vom Verfassungsgerichtshof entschieden worden, dass das in der ganzen Länge den Abgeordneten für den Ibiza-Urschuss zur Verfügung gestellt werden muss. Wie geht man denn jetzt da vor, weil es ja doch, und das weiß man ja, hier die Persönlichkeitsrechte von einigen Persönlichkeiten zu schützen gilt?
Das liegt an der abzugebenden Stelle. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man das sendet, so quasi unter bestimmten Geheimhaltungsstufen zu übermitteln. Es gibt klaren Auftrag, das, was mit dem Untersuchungsgegenstand relevant ist, zu senden. Und bin froh, dass diese Entscheidung getroffen ist. Das ist ganz klar, was für den Untersuchungsgegenstand Relevanz hat, das ist auch zu senden. Und alles andere ist also nicht zu übermitteln. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit des Konsultationsverfahrens. Es liegt an der abgebenden Stelle, sich hier zu entscheiden, wie man das tut, um alle Rechtsnormen zu beachten. Und darauf legen wir natürlich großen Wert.
Was bedeutet das im Klartext? Also damit sich der Leser da was vorstellen kann? Oder?
Naja, sie kann es, wenn sie der Meinung ist, es muss das Persönlichkeitsrecht...
Sie meinen, sie ist die Alma Sadic, die Justizministerin.
Das ist die Justiz. Wenn sie nicht persönlich entscheiden, sondern ihre Experten entscheiden, die das zu verantworten müssen. Weil das ist ja letztens auch mit Amtshaftung behaftet und mit allen möglichen anderen. Das müssen Sie entscheiden, qualifizieren und dann dementsprechend zur Verfügung stellen. Und wenn Sie der Meinung sind, es hat ja auch der Verfassungsgerichtshof ausgedrückt, hat er anheimgestellt, das Konsultationsverfahren anzusprechen. Auch das ist ja auch eine Möglichkeit, um darzulegen.
Das
haben wir schon einmal gehabt, dass eine Aufforderung von uns gekommen ist an die abzugebende Stelle und sie nicht geliefert haben und sie hat gebeten, dass sie uns das erklärt mit ihren Experten. Da sind ganz eine Reihe von Sektionschefs und Staatsanwälten aufmarschiert und wir haben sie erklärt haben, warum sie was wie liefern und was nicht liefern. Und das kann sie wieder tun in diesem Maße. Und sie können natürlich auch, was das Verfahren anlangt, das läuft ja parallel ein Strafverfahren. Das liegt nicht in der Ingerenz des Nationalrates oder des Untersuchungsausschusses, auch nicht des Vorsitzenden. Ich habe mich diesbezüglich natürlich auch kurz zu schließen, dann mit dem Verfahrensrichter. Warten wir zuerst einmal, was die Justizministerin tut und wie sie es übermittelt und dann können wir unsere Schritte setzen.
Aber verstehe ich das jetzt richtig? Das heißt, in ganzer Länge kommt es nicht, sondern das Justizministerium schaut jetzt, was ist jetzt neben dem strafrechtlichen Relevanten auch noch politisch relevant auf dem Video. Und dort, wo sozusagen Persönlichkeitsrechte verletzt werden könnten oder werden, das wird dann nicht geliefert oder in so einer Geheimhaltungsstufe oder Sicherheitsstufe, dass es quasi nur die Abgeordneten sehen dürfen und sonst niemand.
Schauen Sie, das grundsätzliche Bestreben des Untersuchungsausschusses ist, alle relevanten Materialien, die im Zusammenhang des Ibiza-Ausschusses stehen, zu einer Beurteilung letzten Endes der Verantwortlichen und der Beweisnehmen zu erhalten. Das ist das wesentlichste Recht und da wollen wir auch das ganze Video haben. Die Frau Ministerin oder das Ministerium muss jetzt entscheiden, wie sie das tut. Ich kann ihr da nicht vorgreifen. Der Vorsitzende sowieso nicht, weil das dann letzten Endes die Ausschussmitglieder wieder feststellen werden. Es ist ja schon jetzt der Gang zum Verfassungsgerichtshof eben von den Mitgliedern gewählt worden. Reicht das? Ist das okay oder nicht? Also dort habe ich nicht eine Rolle des Entscheiders oder des Schiedsrichters, sondern ausschließlich dessen, dass ich sorge dafür, dass die bestmöglichen Unterlagen an den Untersuchungsausschuss kommen.
Und die Möglichkeiten schicken Sie jetzt per Brief oder da rufen Sie sie an oder wie wird sie darüber informiert?
Ich glaube, ich kann ja gerne auch noch einmal die spezielle Situation erläutern. Ich glaube, Sie kennen sie ohne dies, aber es wird sicherlich auch ein Gespräch geben und so, dass ich also auch hier ihr die Möglichkeiten aufzeige. Aber ich glaube, sie weiß ja ohne dies, unter welchen Bedingungen sie die Unterlagen auch sendet, denn die sind alles Juristen und die haben beste Expertise und habe keine Sorge, dass da etwas nicht dem Recht entsprechend gemacht wird.
Das Ibiza-Video hat ja, und ich glaube, das war ja auch eigentlich der Hintergrund, warum die Opposition zum VfGH gegangen ist, Auswirkungen auf die WhatsApp- und SMS-Nachrichten, die Sebastian Kurz an Christian Strache geschickt hat. Also nur ganz kurz zur Erklärung, es gibt jede Menge SMS- und WhatsApp-Nachrichten von Heinz-Christian Strache, die er an Sebastian Kurz geschickt hat, aber die Antworten liegen dem Urschuss nicht vor und jetzt fordern die Neos, dass auch diese SMS geschickt werden. Wie penibel werden Sie denn beim Ibiza-Video auf die Persönlichkeitsrechte achten? Weil da geht es ja dann in Folge auch darum, welche SMS von Sebastian Kurz an den Urschuss geliefert werden.
Das trifft nicht den Vorsitzenden. Das trifft immer die abgebende Stelle. Die müssen wissen, was sie senden. Also ich bin weder abgebende Stelle noch Schiedsrichter. Ich habe das schon versucht zu erläutern. Der Vorsitzende in diesem Untersuchungsausschuss hat die Wahrung der Rechte des Ausschusses wahrzunehmen. Und das heißt, alle relevanten Unterlagen zu senden. Und wenn sie für den Untersuchungszeitraum relevant sind und auch mit dem Untersuchungsgegenstand und mit dem Beweisthema in irgendeiner Form bis Zusammenhang zu bringen sind, sind sie zu liefern. Waren sie schon zu liefern und sind sie zu liefern? Das ist überhaupt keine Frage.
Mhm. Haben Sie schon oder wissen Sie schon, wie Alma Sadic entschieden hat, was die SMS von Kurz betreffen?
Ich glaube, so wie eine Ministerin immer entscheidet, ist immer aufgrund der Rechtsgrundlage und aufgrund das, was ihre Experten ihr letzten Endes auch in der Diskussion raten würden. Ich glaube nicht, dass sie sich gegen die Expertenmeinung stellt. Und ich denke, das ist in der Vergangenheit so geübt worden und das wird auch in der Zukunft so der Fall sein. Ich gehe nicht davon aus, dass man in irgendeiner Form nicht das Recht wirklich ganz klar auch dementsprechend befolgt. Es ist nur natürlich immer für die abgebende Stelle immer eine ganz oft heikle Situation, womit bin ich konfrontiert. Ne? Wir kennen das ja auch aus dem eigenen Bereich. Hat es was zu tun? Verletze ich damit Persönlichkeitsrechte oder Rechte von Dritten? Beziehungsweise in welcher Geheimhaltungsstufe übermittle ich es? Gibt es eine klare Deklaration, eine klare Definition?
Aber das heißt, weil Sie sagen, sie wird sich auf ihre Experten verlassen, also bis jetzt die Experten, die in den Medien geredet haben, gehen alle davon aus, dass die Nachrichten von Sebastian Kurz geliefert werden müssen jetzt aufgrund dieses Entscheids des VfGH. Gehen Sie auch davon aus?
Ich habe nichts zu auszugehen davon. Ich habe nur das zu tun, was mir der Ausschuss aufträgt und das Gesetz aufträgt und dem werde ich Folge leisten.
Aber rechnen Sie damit dann?
Ich bin kein der Prophet, der das beurteilt, sondern ich beurteile die Fakten. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Da gibt es natürlich im Vorfeld immer wieder viele, die sich Meinungen dementsprechend gerieren. Der oberste Gerichtshof, also der Verfassungsgerichtshof, hat auch hier klar aufgezeigt, was zu tun ist. Er hat ja die Einwände, die vom Ministerium kommen, sind als solche nicht gewertet, sondern hat einfach seine Meinung dargelegt, wie da vorzugehen ist. Und an dem haben wir uns alle zu orientieren.
Mhm. Der Urschuss geht erst wieder am 12. Jänner weiter. Werden Sie diese Zeit nutzen, um vielleicht ein bisschen das Verhältnis zwischen Ihnen und der Opposition im Urschuss zu verbessern, weil ja die Neos und auch die SPÖ und auch die FPÖ gefordert haben, dass sie den Vorsitz zurückgeben müssen?
Was würden Sie mir raten?
Die Fragen stelle ich hier. Ich hätte nur gerne Antworten von Ihnen.
Ich habe das getan, was notwendig ist und halte mich an das Gesetz. Dass es eine lang geübte Praxis ist, den Vorsitzenden nicht zu wollen, das ist ihr Wunsch, ein politischer, den kann ich ja vielleicht verstehen. Einer, der also sehr konsequent auf die Einhaltung des Gesetzes achtet, der den Paragraph 41 Absatz 2 sehr ernst nimmt, das Fragen nicht unterstellen, nicht beleidigend, nicht mehrdeutig und auch nicht vorausnehmend sein dürfen, das einzufordern ist hart. Und man muss ja ganz klar sein, dass man 9, 10, 12 Stunden konzentriert sein muss bei dieser Wortfolge, ist auch eine große Herausforderung. Und ich bin das auch und sehr, sehr konsequent. Dass das manchen nicht passt, die gern alles fragen würden, was es auch nicht erlaubt. Manche verwechseln es ja noch immer mit einem Gericht. Die sagen, wir verhören jemanden. Nein, es ist eine Auskunftsperson, die wir befragt. Es geht auch um keine Gerichtsfolgen, sondern es geht um die politischen Folgen. Sagen Sie, das ist ein Instrumentarium. Das tut mir sehr leid, dass dieser Untersuchungsausschuss eigentlich zu einem Politikum schon vorab verkommen ist, weil ihm Greiner und CRISPR eine besondere Haltung dem Vorsitz gegenüber an den Tag gelegt haben. Und waren es einmal die Tage, dann hat es nicht gepasst, dann waren es wieder die Ladungslisten, dann war es wieder die Vorsitzführung. Das müssen die Leute auch selber, auch die Verantwortung liegt bei den Abgeordneten, wie sie das gestalten. Sind sie sehr sachlich? Wollen sie in der Sache orientiert arbeiten oder wollen sie das auch zum politischen Instrumentarium wählen? Sie haben einen anderen Vorhang gewählt, muss man recht sein.
Okay. Dann sage ich danke für das Interview und Ihnen sage ich danke fürs Dabeisein.
Es ist also gut möglich, dass nun bald auch die SMS- und WhatsApp-Nachrichten, die Bundeskanzler Sebastian Kurz an Heinz-Christian Strache versendet hat, vorgelegt werden müssen. Nachdem ich den Verfassungsjuristen Heinz Meyer heute schon am Telefon hatte, habe ich natürlich auch gleich noch gefragt, warum der Verfassungsgerichtshof nun doch dieses richtungsweisende Urteil getroffen hat und nun das gesamte Ibiza-Video vorgelegt werden soll.
Weil der Verfassungsgerichtshof, wenn ich das Erkenntnis richtig verstehe, auf dem Standpunkt steht, dass das Parlament seine Kontrollaufgabe nur dann wahrnehmen kann, wenn es volle Information hat über das, was in der Verwaltung passiert. Und zur vollen Information gehört auch die Kenntnis von Videos, SMS-Nachrichten und elektronischem Informationsverkehr.
Ob das ungekürzte Video und die Nachrichten von Sebastian Kurz, also sofern diese auch wirklich vorgelegt werden müssen, neue Erkenntnisse bringen werden, das werden wir wohl erst sehen. Worauf wir nicht mehr warten müssen, sind dagegen die Zahlen der Corona-Neuinfizierten. Von gestern auf heute sind 2.686 neue positiv Getestete dazugekommen. Um die Infektionszahlen weiter in den Griff zu bekommen, gibt es ja derzeit die Massentests. In Vorarlberg und Tirol sind sie schon wieder vorbei, in Wien laufen sie noch und im Burgenland starten sie heute. Zu den 25 fixen Teststationen im Burgenland sind dort auch 2 Busse unterwegs. Im Wiener Messezentrum könnt ihr euch nun übrigens auch ohne vorherige Online-Anmeldung testen lassen. Und zum Abschluss habe ich heute noch einen Tweet des Tages von unserem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zum heutigen Tag der Menschenrechte für euch. Er twittert: Heute vor 72 Jahren wurde das schönste politische Gedicht beschlossen. Der Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Er beschreibt eine Zukunftshoffnung. Tun wir alles, um diese Hoffnung in der Realität umzusetzen. Im Augenblick stehen das Recht auf Freiheit und das Recht auf Gesundheit in Konflikt miteinander, damit wir unsere Gesundheit schützen können. Das ist ein momentan notwendiges Übel, das sofort zu beseitigen ist, wenn die Gefahr für unsere Gesundheit abgewendet ist. Damit war es heute von mir. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert und produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn ihr auch weiterhin up-to-date bleiben wollt, dann abonniert den Podcast doch gleich auf Spotify, Fio oder Apple Podcast. Und zum Abschluss dieser Folge und zum heutigen Tag der Menschenrechte spielen wir euch jetzt noch den Song Mensch von Herbert Grönemeyer. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hoffe, wir hören uns morgen wieder.
Und es ist okay, alles auf dem Weg und es ist volle Zeit, ungetrübt und leicht und der scheiß Mensch, weil er irrt und weil er kämpft und weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt und weil er lacht und weil er lebt. Es ist okay.
denkt und weil er schwant und glaubt, sich anlehnt und vertraut.